Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Futsal-Liebhaber. Super, dass ihr wieder reingeschaltet habt in unseren heutigen 78. Podcast. Heute wieder ein 2x20 Netto-Format, also unser Buddy-Podcast. Heute mit mir zum einen, Daniel Weimar am Mikrofon und unser Sebastian Rauch auf der anderen Seite. Hi Sebastian.
Ja, hi Daniel und hi alle anderen, die zuhören.
Ja, und unser Sebastian, ich habe da ja immer gesagt, unser Sebastian Rauch aus Sennestadt. Sebastian, da gibt's ja was Neues, dass ich dich jetzt anders anteasen muss, oder?
Ach, haust du direkt News, oder wie?
Ja, direkt eigentlich die wichtigsten News, die Mr. Futsal und Futsal Deutschland interessiert. Sebastian, was gibt's denn bei dir für News, dass es nicht mehr Sebastian aus Sennestadt heißt?
Oh, vielleicht habe ich Angebote von anderen Vereinen. Nein, das ist ja jetzt auch keine News. Wir haben es einfach nur vergessen, glaube ich, zu erwähnen die letzten Monate, weil wir alle über Bundesliga gesprochen haben. Ich war ja im Amt des Sportvorstands und der sportlichen Leitung beim MCH in Sennestadt und hatte meine letzte Vorstandssitzung im Dezember und habe zum neuen Jahr das Amt abgegeben. Das hat aber private Gründe vor allem und berufliche. Mein akademischer Werdegang ist jetzt intensiviert, würde ich mal so sagen. Und auch privat gibt es einige Erneuerungen. Ne, da steht auch schöne Sachen an dieses Jahr.
Wehe, du kommst denn noch mit dem Doktortitel um die Ecke.
Ja, dann sind wir zwei. Oh. Aber damit verbunden einfach, ich hatte eigentlich schon vor, im letzten Sommer das Amt niederzulegen. Das kann ich jetzt auch mal öffentlich so raushauen. Aber aufgrund der Bundesliga-Vorbereitung und so weiter mussten erst weitere Strukturen geschaffen werden. Und so habe ich dann im Dezember, kurz vor Weihnachten, meine letzte Vorstandssitzung mitgemacht. Und deswegen kann ich auch immer nur jetzt, ich kann nur noch nostalgisch und mit viel Sympathie Richtung Sennestadt sprechen, aber ich habe kein offizielles Amt mehr.
Also du bist jetzt beratend oder bist, was hast du noch? Hast du noch irgendwelche Verbindungen, ja, aber nicht offizielles mehr?
Natürlich, also ich bin ja immer noch Vereinsmitglied, aber ich bin nicht mehr in einer offiziellen Funktion. Wenn gefragt wird, ja, aber ich habe keine operativen oder strategischen Einflüsse mehr. Da bin ich komplett raus, weil es auch, das könnte ich nicht leisten mehr aktuell. Also ich bin ja schon glücklich, dass ich mit dir hier alle paar Wochen und fast täglich dann in der WhatsApp-Gruppe.
Ja, das muss ich mir jetzt überlegen, wenn du hier nicht mehr Vereinsvertreter bist, dann.
Ja, aber es ist auch richtig geil. Ich kann dir sagen, ich habe jetzt eine neue Perspektive in den letzten Monaten gewonnen auf den deutschen Futsal, weil ich halt auch nicht mehr Mandat vertreten muss, Vereinsmandat. Also ich sehe das aus einer, ich würde es mal Meta-Ebene nennen und merke auch ganz schnell, wenn es bei mir subjektiv wird und kann das besser einordnen, weil ich einfach dann so ein bisschen Überblick gewonnen habe jetzt. Früher habe ich halt sehr stark aus der Bielefelder oder Sennestädter Sicht berichtet und jetzt ist das eher retrospektiv. Mehr ist es nicht mehr. Und das ist einerseits befreiend, andererseits auch schade natürlich. Ich hätte gerne die weiteren Schritte mitgemacht, aber ich weiß auch gar nicht, wie die Schritte aktuell aussehen. Deswegen, ich kann nichts aus Sennestadt berichten, weil ich auch keine Verbindung, also ich habe zwar Verbindung, aber ich bin nicht mehr in den strategischen Prozessen mehr eingebunden, keine Sitzung mehr. Sollte es aber mal Fragen geben, dann bin ich immer mit einem offenen Ohr da. Aber nee, also aktuell, ich bin frei, aber ich bin Vereinsmitglied in der Hinsicht und freue mich auf jeden Fall, wenn es wieder losgeht und werde die Jungs da unterstützen mit allem, was ich als als normales Vereinsmitglied machen kann. Aber ja.
Ja, da ist die Bombe geplatzt. Dann, dann ist der Sebastian einfach mal nicht mehr der Sebastian aus Sendestadt, so, sondern der, was ist jetzt Sebastian aus? Was soll ich denn? Was bist du jetzt Sebastian aus?
Willst du jetzt einen Ort haben?
Okay. Aus dem Lala. Aus NRW, aus.
Nee, ich komme aus Westfalen. Ja, nee, ich wohne ja im nördlichsten Zipfel Westfalens, im früheren nördlichsten Zipfel in Osnabrück und bin aber beruflich in Bielefeld tätig und von daher. Ja, aktuell sitze ich viel in Osnabrück, aber sollte es nach Corona mal wieder mit Präsenzunterricht in der Hochschule weitergehen, dann bin ich auch wieder in Bielefeld. Ja, aber aktuell darfst du mich gerne einfach Sebastian aus Osnabrück oder okay. Was auch
immer. Lassen wir es dabei. Gut, ja, dann bin ich mal über deine neutralen Meinungen in der Zukunft gespannt und ich glaube auch, dass das nochmal dem Ganzen nochmal eine andere Würze gibt und auch eine Perspektive. Also ich denke, dass das kann der ganzen Sache nicht helfen, aber verändert noch mal vieles und verändert halt die Blickwinkel. Hm. Ja, News waren jetzt ja weiterhin leider nicht so viel, weil eigentlich läuft ja nur die EM-Qualifikation und die UEFA Champions League. Da war jetzt aber auch nichts wirklich, ja, außer die Schweiz verliert natürlich alle Spiele und wir merken, wie bitter es war, dass wir so eng verloren haben gegen die Schweiz, weil es, was hätte es bedeutet, wenn wir weiterkommen, wären mindestens, ich glaube, 6 Spiele mehr. Plus auch die Nationalspieler hätten noch trainieren können. Ja.
Das heißt, auch die Vereine hätten dann Zugang zu Hallen vielleicht, ne, über dieses DFB-Mandat, was man bekommt. Mhm. Also, das hätte eine Professionalisierungsgeschichte wieder hergeleitet durch die Nationalmannschaft. Echt schade, dass wir nicht weitergekommen sind. Aber ja, so ist es halt nun. Ne?
Definitiv. Echt schade. Aber was vielleicht noch ganz interessant war, das Interview von Miguelin bei Futsal Feed. Mhm. Für alle Zuhörer, die das nicht kennen, ist auch eine gute Futsal-Seite, die immer mal wieder interessante auch Interviews hat. Und Miguelin von El Pozo hat dort einen guten Schnipsel, ja, einen guten Aussageschnipsel dort von sich gegeben, den ich super, super interessant und auch wichtig finde für den Futsal. Er meinte nämlich, ja, es war, also die Entscheidung, in den Futsal zu wechseln, war eben seine beste Entscheidung. Und er ist einfach nur glücklich, dass er so viele Dinge dort erlebt hat, die er sich hätte niemals vorstellen können, weil man eben auch über den Futsal, über tolle Orte, tolle Gegner, viel sportlichen Wettkampf sieht, was das halt alles möglich macht. Und ganz, ganz wichtig ist eben, er sagt ganz klar, ja, I would recommend Futsal to young people, also er empfiehlt das, Futsal zu spielen. Und ganz geil eigentlich, ne, Futsal is a way of life, a unique feeling. Also es ist wirklich ja. So etwas Besonderes, ein besonderer Weg und ein besonderes Gefühl, ein besonderer Umstand. Geiles, oder? Geiles
Zitat. Ja, ich empfehle auch diesen Bericht und das hat auch spiegelt das wieder, was ich auch immer über den spanischen Futsal ausdrücken möchte, wenn wir darüber sprechen hier, weil die Erfahrungen da bei mir sind. Dass man dort den Futsal als wirklich als Lifestyle auch irgendwie mitnimmt und als Eigenständigkeit, als Profession und dieses Interview mit Miguelin ist einfach brutal geil. Sowas wünscht man sich. So eine Kultur, die dort ausgedrückt wird durch Miguelin, sowas wünscht man sich natürlich hier. Aber das ist halt noch ein Schritt. Ne? Also in Spanien haben wir eine große Tradition schon in diesem Sport. Und da werde ich heute auch noch ein Thema mit dir besprechen, denke ich. Ich habe da nämlich eine Idee.
Oh, Sebastian Rauch hat Ideen. Das deutet eigentlich auf mindestens eine Stunde Halbzeit hin.
Monolog, meinst du?
Genau, eine Stunde Monolog. Wir kürzen das ja zum Glück dann immer ab. So, jetzt können wir überlegen, hast du noch News? Ansonsten können wir mal die Uhr starten. Hast du noch was?
Ich also als neutral, du wolltest ja eine neutrale Geschichte von mir hören, auch wenn ich jetzt hier bei Mr. Futsal mit dir das Ganze mache. Aber die beiden Bundesliga-Gespräche, die du geführt hast, die Talks mit den unterschiedlichen interessierten Vereinen, richtig geil. Das ist mal eine deutsche Futsal-News wert, weil richtig geil. Wir haben im letzten Jahr eine ähnliche Runde gehabt, wo ich noch Sennestädter Vertreter war, mit Regensburg und Düsseldorf damals. Das war ja gesunde Bundesliga. Und jetzt hast du das ja nochmal in Talk mit weiteren Vereinen aufgebaut. Und da haben wir so eine Geschichte, den Bundesliga-Talk wieder aufgefrischt. Und vor allem jetzt in der heißen Phase vor der Bundesliga. Sehr interessant. Kann ich nur empfehlen, sich anzuhören. Also,
das war auch für mich wirklich toll mit den ganzen Teams bisher, das Ganze zu machen. Ich plane ja auch noch weitere Meetings. Es ist nicht ganz so einfach, weil auch viele Clubs natürlich nicht so viel Zeit haben und das dann alle gemeinsam einen Termin finden, ist jetzt auch nicht so einfach zu koordinieren. Aber die Meinungspluralität gegenüber der Futsal-Bundesliga ist enorm. Ich kann auch sagen, da kommen auf jeden auch noch vielleicht einige Sichten, die weniger positiv sind oder die kritischer sind, wie man es auch nennen will. Die letzten 6 Gäste waren auf jeden Fall alle durch die Bank Vertreter. Wir brauchen die Bundesliga vielleicht auch, also auf jeden Fall auch dieses Jahr, bis hin zu, okay, man muss aber schauen, wie man das verschiebt. Und wenn es aber auch gar nicht geht, ja, wenn die Widerstände zu groß sind, vielleicht auch nicht, denn das hat der Florian Roth wunderbar gesagt, es gibt nur einen Schuss und da muss ich ihm zustimmen. Und wenn dieser Schuss misslingt, dann ist das Thema Bundesliga für mehrere Jahre gestorben, denn das ist schon mal im Eishockey passiert, dort hat man mal vor vielen Jahren zu früh eine Champions League initiiert, die dann krachend gescheitert ist aufgrund der hohen Kosten. Und dann war dieses Thema Eishockey Champions League für viele Jahre vom Tisch. Und das darf halt nicht passieren.
Genau, der Start der Bundesliga muss sehr gut durchdacht sein. Es muss kultur- und sportfördernd in der Hinsicht sein, dass es eben kein Einbruchspotenzial da ist. Wenn das nämlich einbricht, das ganze System, wäre das der sogenannte Worst Case wahrscheinlich. Und dann hätten wir erstmal Ruhe im deutschen Futsalkarton, so um das so zu sagen. Und das wäre natürlich Bärendienst, so ein Start der Bundesliga. Ganz einfach.
Absolut. Ich fand auch interessant, dass dann doch auch einige Zahlen mal hinsichtlich der Budgets genannt wurden, weil es natürlich immer das so eine Kernzahl ist, die jeder gerne hört. Aber auch in den Gesprächen ist klar geworden, so eine richtige Kennzahl kannst du nicht pauschal ermitteln, weil jeder Club hat doch seine eigenen Strukturen, seine eigenen Ressourcen, seine eigenen Philosophien, die es gar nicht sagen, gut, du brauchst 50 oder 90 oder 120.000 Euro als Basisfixkosten. Das kann schon stark variieren. Aber auch selbst nachgerechnet brauchst du, also 30.000, 40.000 kriegst du nicht weg. Über Schiedsrichtergebühren, über Ausrüster, über doch nicht jeder macht das nur ehrenamtlich, mindestens Fahrgeld, wollen dann doch mal einige haben, um zum Spiel zu kommen, zum Training. Also das ist ja trotzdem so ein Sockelbetrag, den man trotzdem einplanen muss. Und selbst das ist halt dann teurer als die Regionalligen, wo maximal vielleicht 2 Stunden gefahren wird, außer in der Nordosten und Süden. Die sind ja jetzt schon teurer.
Lass uns einfach mal ein Regionalliga-Budget uns vor Augen führen. Es gibt Mannschaften, die machen das mit 2.000 Euro im Jahr gefühlt. Also und dann der Rest kommt aus der eigenen Tasche. Wenn man das jetzt hochrechnet, bist du vielleicht bei 5.000 bis 8.000 Euro, die rein müssen. Wenn du dann noch einen Ausrüster hast, dann sparst du da auch noch Ausrüstungsgeld vielleicht. Aber dann, das steigt enorm. Also du redest von 30.000, 40.000 Euro. Es gab ja jetzt verschiedene Gespräche von euch, also mit den Vertretern. Da fielen ja auch Summen, ob man das wirklich so hart sagen muss, dass jetzt 120.000 Euro da sein müssen, etc., diese Summe. Ich bin halt kein Freund von diesen festen Zahlen, weil ich denke auch bei Zahlen immer noch in anderen Dimensionen und auch mit Leistungen, die man über solche Zahlen dann auch gar nicht ausdrücken kann. Ich würde sagen, 30.000, 40.000 Euro sind auch noch mal zu wenig gefühlt. Also gefühlt.
Ja, was man halt macht, ich glaube, du bekommst schon vielleicht mit wirklich sehr, sehr engem und Budget und ganz vielen Connections das hin, aber dann bist du auch Absteiger. Dann spielst du ein Jahr in der Bundesliga und ich bleibe auch dabei, das erste Jahr Bundesliga wird so billig wie kein anderes, die erste Qualifikation und jedes weitere Jahr wird ja immer so eng, weil es dann nur einen freien Platz gibt für 5 Regionalligisten, für 5 Regionalligameister. Und das ist hochkompetitiv. Das wird nicht billiger.
Ja, aber wenn du dann schon so abgeschlagen bist, weil du Summe X nicht aufbringen kannst, dann hast du natürlich auch, dann bist du in einer gewissen Art und Weise auch eine Gefährdung für den Erhalt der Liga. Du willst auch keine Spielausfälle haben, wer weiß. Wenn du es ehrenamtlich machst, hast du rein intrinsische Motivation, die kann sehr schnell kippen, wenn du zweistelligen Niederlagen weggeschossen wirst von den mittelmäßigen Teams vielleicht sogar schon. Also das könnte so weit kommen. Aber das ist jetzt alles noch wilde Theorie. Ne? Also da können wir jetzt auch nicht in die Glaskugel schauen. Aber man sollte nicht verwundert sein, wenn es nicht reicht mit wenig Geld, vereinfacht gesagt.
Ja, klar. Und ich meine, wenn man sowieso plant mit dem Abstiegskampf, dann stellt sich natürlich auch die Frage, krache ich dann mit 100.000 oder mit 40.000 ab? Ja, also dann ist es dann vielleicht auch besser, zu sparen und das ein Jahr als Erfolg mitzunehmen. Ja, das war auch nochmal ganz nette Perspektive. Mit den hast du noch was gehabt?
Es darf auch nicht du sagst es gerade so, es darf ja auch nicht der Breitensport verloren gehen, ne? Also dass sich alle jetzt nur auf diese Mega-Zahlen orientieren. Es muss auch Mannschaften geben, die ein gutes Budget haben und dennoch für die Breite was machen. Ne? Also es ist nicht jeder, der jetzt Budget hat, muss in die Bundesliga kommen. Also auch das ist eine wichtige Perspektive. Davon hätten wir auch, dann hätten wir ein Dach ohne Keller sozusagen, was auch immer.
Oder
ohne
das ist eine super wichtige Perspektive, dass sich vielleicht doch einige Teams entscheiden, nicht den Weg in die, auch vielleicht traditionelle Teams dann entscheiden, lieber in der Regionalliga oder auch tiefer zu bleiben, aber diesen breiten Futsal zu stabilisieren. Denn wir haben ja weiterhin das Problem, bringt die Bundesliga überhaupt der Nationalmannschaft etwas? Wir haben darüber schon mal, glaube ich, außerhalb des Podcasts geredet. Und ich bin ein ganz klarer Vertreter der These, dass es die Nationalmannschaft nicht besser machen wird. Denn wir werden Legionärsteams im großen Maße sehen, das sehen wir jetzt schon. Und der DFB kann es nicht einschränken. Was wohl kommt, ist, braucht ein bestimmtes Kontingent an deutschen Spielern, sagen wir an ganzen Kader 9 oder 8 oder 7 deutsche Spieler, und vielleicht noch von diesen deutschen Spielern müssen mindestens 3 oder 4 oder 5 U20 sein. Sowas wird kommen. Ja gut, wenn man die Spieler nicht hat, dann steht halt die Spieler der zweiten Mannschaft auf dem Protokoll. Die haben nie einen Einsatz. Das kann keiner vorschreiben.
Das hat dann null Förderung, keine Entwicklung für den deutschen Futsal oder für die Potenziale der Nationalmannschaft. Das muss man einfach sagen. Das ist dann einfach regularienspezifisch einfach abgehandelt, vereinfacht gesagt. Und ja, das meine ich. Du brauchst noch die Breite, du brauchst Entwicklungsfundament. Und wenn wir von Knete sprechen, dann hast du einfach im Leistungskontext noch gar nicht die deutschen Spieler. Ich sehe da wirklich, da bin ich ganz ehrlich, und wir kennen ja den deutschen Futsalmarkt in der Hinsicht sehr gut. Ich sehe nicht viele deutsche Nationalspieler, die für den Preis, im Preis zum Beispiel einen französischen, tschechischen oder sonst was Spieler oder holländischen Spieler in der Hinsicht verdrängen können. Das sind nicht viele. Wie gesagt, nicht mal eine Handvoll vielleicht sogar. Also doch eine Handvoll vielleicht. So eine Handvoll, ja, und die werden sich schnell verteilen in den Teams oder werden vielleicht auch zentriert in einem Team sein. Also wenn du von der Summe sprichst, von den Summen sprichst, die jetzt aktuell so im Umlauf sind, dann ist der Markt, der gibt einiges her. Ne? Das siehst du in Frankreich, was da kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, aber
ja. Wir haben ja auch noch einen ganz großen Markt fast noch überhaupt noch nicht attackiert. Das ist der brasilianische Markt, und zwar auf vielleicht die Tourer, die das nicht so wissen. Brasilien hat unfassbar viele Spieler, die italienische Pässe besitzen oder deutsche Pässe, europäische Pässe besitzen. Und dieser Markt ist überhaupt noch nicht angegangen worden. Den kann man auch noch öffnen, denn in Brasilien läuft es überhaupt nicht gut gerade. Der Wechselkurs ist unfassbar niedrig für die Brasilianer. Das heißt, wenn der Brasilianer hier 500 Euro verdient, dann ist das dort, dann ist das fast aktuell, ja, in Lebenshaltungsäquivalent gerechnet ungefähr doppelt bis das Dreifache wert. Ja, und das ist schon heftig.
Also ich kann dir nur sagen, als ich noch in Sennestadt war, dann ist das genau das Thema gewesen auch. Ne? Also wir haben da natürlich unsere brasilianische Connection, und der Cleverson hat ja auch einen polnischen Pass, Frau hat einen deutschen Pass, also sind Staatsbürger hier, und kommt aus Curitiba, so spricht man glaube ich aus, das ist eine deutsche Stadt, und da gibt es Profi-Club Futsal, und die können dir alle Verwandtschaft und Pässe aus der EU organisieren und deutsche Pässe und sprechen sogar hier und da sogar Deutsch. Genau. Und das heißt, du hättest sogar Integrationsaspekte, die wertvoll sind, dass du die Sprache sprichst. Und du hast enorm klasse Spieler für Werte, die, ich sag ja gerade, Nationalspieler Deutsche, die würden niemals für diesen Preis so eine Leistung abrufen können. Ne? Also das ist eben das Ding. Oder andersrum. Und das meine ich eben. Und diese Verhältnisse, der Markt wird sich erst wirklich dynamisch zeigen, wenn wir soweit sind. Und dann gehen alle Türen da auf und alle Perspektiven gehen auf. Ja, für uns ist das jetzt noch Theorie, aber ich wäre nicht überrascht, wenn diese Theorie dann greift.
Vielleicht hilft uns dann ja auch die Futsal-EM in Holland, die ja kommt.
Ja.
Der niederländische Fußballverband investiert da auch ordentlich und pusht jetzt auch die Nationalmannschaft mit guter Ausstattung und Trainingszeiten. Also die Holländer, die pushen gerade gut Spieler. Und ich hoffe ja auch, dass der Effekt so ein bisschen rüberschwappt, gerade an der Grenze. Bin ich auch mal gespannt, wenn wir alle die EM überhaupt sehen und dann auch alle hingehen können.
Ja, unter bestimmten Bedingungen wird es ja bestimmt die Spiele geben. Und ja, ich sehe das auch in Holland aktuell, dass da bestimmte Bewegungen sind. Und es wird spannend, ob das fruchtet. Ne? Das wird man sehen. Ich hoffe, ich wünsche mir natürlich durch die Bundesliga ähnliche Bewegungen in Deutschland. Ja, aber gut, ey, wir sind noch bei den News. Ne? Und da haben wir jetzt irgendwie all das, alle Zuhörer, hört euch die Bundesliga-Talks an. Da wird über Bundesliga diskutiert aus Vereinssicht, was super erfrischend ist. Also hier News, geile Podcasts, geile Talkrunden. Und es kommt vielleicht sogar noch einer demnächst, ne? Wahrscheinlich.
Ja, absolut. Ich hoffe, ich finde da noch einen Gesprächspartner und dann beliefern wir euch noch mit mehr Talks. Ja, Sebastian, willst du heute die 2x20 netto starten? Dann mache ich mal die Hupe hier ran.
Ja, hup mal los.
Okay, ist auch. Ich mache mal hier Hupe. Dabei, ne? So, kannst starten.
Das war laut im Hintergrund. Ja, ich hatte mir so ein paar Gedanken gemacht, weil jetzt bin ich so 3-4 Monate raus aus dem Vereinswesen. Habe mich aber auch schon hier und da im Gedanken gelöst gehabt im Vorlauf. Und ich höre immer wieder jetzt gerade diese Diskussion ökonomischer Natur, dann moralischer Natur. Also ich muss jetzt hier den Philosophen auch mal wirklich darstellen in dem Moment. Und genau diese Ebene der Moral, der Tradition zum Beispiel, Diskussion um Traditionsvereine, die es vielleicht nicht schaffen könnten. Jetzt kommt da so ein Player wie Düsseldorf ins Spiel, die jetzt eine Saison mal ordentlich Geld reinstecken und auf einmal.
Hey, was ist das denn? Haben.
Nein, ich möchte das mal kurz aus der Perspektive eines neutralen oder auch eines Anhänger eines Traditionsvereins einfach mal wiedergeben, wie das so wirken kann. Und dann sehen wir in Stuttgart, in München auf einmal zack, viel Geld und wir sehen Spitzenfußball. So, und das wirkt halt nicht nach Tradition. Jetzt ist für mich die Frage, einfach auch mal an dich, haben wir überhaupt eine Futsal-Tradition in Deutschland? Gibt es überhaupt schon eine deutsche Futsal-Tradition? Ich würde da nämlich heute echt gerne mal ein bisschen drüber diskutieren, was das überhaupt bedeutet. Und ja, hau ich mal in den Raum. Erste Halbzeit. Deutsche Futsal-Tradition. Was fällt dir dazu ein?
Schwer. Oh, da holst du ja den kulturellen Brocken raus, der natürlich auch sehr facettenreich ist. Ich, was in diesen Diskussionen oftmals als Äquivalent für diese, wie du sagst, Tradition gesetzt wird, ist ganz schnell, wie lange sind die existent? Also einfach die historische Kultur, die historische Gewachsenheit, die Teams, die immer schon irgendwie da waren, sind Futsal-Kultur. So, nach dem Motto. Was dann aber auch wieder für mich nicht die ganze Seite der Medaille ist, weil gerade das Beispiel Fortuna Düsseldorf ist dann ambivalent, denn die Futsal Lions, die existieren seit 2010, also der Vorgänger, das oder noch länger, weiß ich gar nicht, lange. Die Futsal Lions waren wirklich lange und die Futsal Lions zählen damit zu den ältesten Teams in Deutschland. Und damit könnte man jetzt, nur weil man im letzten Jahr Gas gegeben hat, nicht Tradition sein zum Beispiel. Ne? Wohingegen eben jetzt Futsal Club Stuttgart als Extrembeispiel eben wirklich aus dem Boden gestampft ist. Aber vielleicht Futsal-Tradition sogar viel eher verkörpert, weil dort Leute am Werk sind, die Futsal aus Kroatien kennen. Und also Kultur nicht bezogen auf die Community, sondern bezogen auf das Spiel. Mehr verkörpern als Teams, die vielleicht, da kenne ich auch einige Teams, die sind schon seit 10 Jahren vielleicht im Futsal. Da vermisse ich immer noch den Parallellob als Beispiel. Oder der Torwart macht immer noch keinen Kreuzschritt. Also, was ist dann Tradition?
Ich vermisse in Düsseldorf auch noch so einiges, wenn ich mir die Spiele aktuell ansehe. Ne?
Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich denke, du hast dich die Sendestandbrille abgesetzt.
Ja, ich als neutraler Beobachter natürlich.
Oder so, das wäre so mein erster Ansatz zu trennen zwischen dieser einmal existierenden historischen Tradition und zwischen einer Futsal-Tradition, die für mich bei manchen Teams, obwohl diese Teams lange existieren, nicht vorhanden ist, weil es fehlt ein Futsal-Konzept, es fehlt Futsal-Entwicklung. Also wo ist da die Futsal-Kultur, nur wenn der Verein lange existiert?
Das ist das aus den Munde des Futsal-Ökonoms hier, der hier philosophiert über diesen Begriff. Ja, ich habe mir da auch lange jetzt Gedanken drüber gemacht, weil ich habe das Gefühl, es kommt da zu Konflikten. Also es kann sein, dass wir verschiedene Perspektiven im deutschen Futsal erleben aktuell zur Bundesliga. Es gibt dann auch hier und da Bewegungen gegen die Bundesliga, gegen den aktuellen Staat. Und es gibt ganz starke Bewegungen natürlich aus bestimmten Richtungen, die vielleicht eher weniger traditionell wahrgenommen werden hier und da, für die Bundesliga 2021. Und das habe ich so verspürt in den letzten Monaten irgendwie, seit den DFB-Meetings auch. Also gut, hervorgesehen haben wir schon ein bisschen letztes Jahr, aber was ich meine, genau diese Diskrepanz, die da aktuell in den Meinungen oder Bedürfnissen und Wünschen entsteht. Und dann habe ich mir überhaupt erstmal den Begriff Tradition, also ich als Kultur- und Sozialwissenschaftler, ist das ein kultureller Begriff natürlich. Und ja, es ist einmal chronologisch, also von der Historie abhängig. Und rein definitorisch, muss ich mal jetzt was sagen, es gibt noch gar keine richtige deutsche Futsal-Tradition. Wir sind mit dem deutschen Futsal überwiegend immer noch in der ersten Generation. Das heißt, bis heute und sogar noch mit dem Start der Professionalisierung des Futsals, insofern die Futsal-Bundesliga dann dieses Jahr startet, ne? Also müssen wir eher vom Pioniertum sprechen, vom Pionieren. Denn von Tradition lässt sich eher sprechen, wenn ein Verein über mehrere Generationen besteht. Aber da gibt es in Deutschland natürlich relativ wenig. Ich denke da eher so wirklich, du hast ja gerade schon richtig angesetzt, aus meiner Sicht auch, Futsal Lions seit 2010. Das ist schon richtig, das ist schon ein Stück. Das sind jetzt 11 Jahre, aber ist da schon ein Generationswechsel gewesen? Weiß man nicht. Also ich denke da so an Vereine tatsächlich wie den UFC Münster. Ich denke da an Holzpfosten Schwerte oder auch Hamburg, Berliner Clubs. Futsal Hamburg, Jörg Osowski, der ist, ja, das sind wenige, die wirklich im deutschen Futsal, die im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts Pioniere waren und damit auch schon vermehrt mal eine neue Generation an diesen Sport herangeführt haben oder auch schon ihre Plätze abgegeben haben. Also wirklich, aber deswegen, das ist ja das Ding. Du hast immer noch die Pioniere von 2006, 8, 10, immer noch in den Positionen wie heute.
Die sind einen Schritt weiter gegangen. Viele sind von Spielern, ja, zu Trainer oder Vereinsmanagern geworden, aber sie sind trotzdem, sie waren damals als Spieler, ja, die Entscheider in den Clubs, sie sind halt auch heute noch die Entscheider. Ja. Ich bin da bei dir, wenn man von Entscheidergeneration redet, und da stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, da sind wir immer noch in der ersten Entscheidergeneration.
Genau. Und Generation, der Begriff Generation, wenn wir den auch wirklich definieren, da gibt es verschiedene Perspektiven natürlich. Ne? Also das ist jetzt hier keine feste Meinung, die nicht aufgeweicht werden kann von mir. Aber dann reden wir da schon von 20, 25 Jahren. Das ist denn eine Generation. Und so alt ist der Futsal halt noch nicht. Es ist aber das Ding, dass wir die Pioniere, die wir damals hatten, die haben die Möglichkeit, in naher Zukunft, egal ob sie jetzt Breiten- oder Leistungssport treiben, Futsal-Tradition weiterzugeben. Tradition ist etwas, was man weitergibt. Das lebt über Generationen hinaus, und mit einer ersten Generation würde man jetzt erstmal ich möchte gerne von Pionieren sprechen, und die haben alle Ehre verdient. Alle. Und deswegen sind alle Vereine, die sich gerade, egal welche Meinung sie haben, alle, die dabei sind, wir sind Pioniere. Von 2006 bis 2021 gründet heute ein Verein, ihr seid immer noch Pioniere. Und sammelt die Pionierserfahrung und gibt sie eine Generation weiter, lasst es, ne, von Spieler wird zum Trainer, vom Trainer wird zum Vorstand und so weiter. Und das ist ja zum Beispiel mein Werdegang gewesen, so vereinfacht gesagt. Aber jetzt bin ich raus. So, habe ich den Stab der Generation abgegeben. Aber die Frage ist halt jetzt, wann ist denn wirklich von einer Tradition zu sprechen? Ich würde eher aktuell immer noch von einem Pioniersturm sprechen, aber ich kann völlig verstehen, dass wir jetzt diese Diskussion führen werden, wenn zum Beispiel Traditionsvereine, die auch so wahrgenommen werden, also das, auch wenn ich Tradition anders definiere, nicht bei der Bundesliga dabei sein werden. Das kann passieren, weil dann auf einmal natürlich Vereine sich in kurzer Zeit sehr erfolgreich platziert haben, auch ohne Generationsübergabe oder ohne tiefes Pionierstum, sondern weil sie einfach am Ende des Tages sehr gut gewirtschaftet haben vielleicht. So. Und das ist in der Hinsicht, das möchte ich nur einmal kurz diskutieren und auch weiterführen, denn das ist, Tradition deutet da auf eine generationsspezifische Übernahme von Regeln, von Verhalten, von Erfahrung. Und damit ist Tradition auch immer in Bewegung, in Dynamik. Aber wenn wir auch beim Fußball von Traditionsvereinen sprechen, dann sind das häufig die Gründungsmitglieder der damaligen Fußball-Bundesliga.
Und ja, niemand würde ja sagen, dass der VfL Wolfsburg ein traditioneller Verein ist und der VfL Wolfsburg existiert ja mindestens in der Bundesliga, was war das, 1996? Also nochmal 10 Jahre länger, als der OFC Münster existiert im Futsal. Und ja, ist ja auch kein Traditionsverein, wenn man eigentlich Fußballfans in der Breite wahrscheinlich fragt.
Ja, VW ist auch kein Familienunternehmen, ne? Also, aber was ich sagen will, ist einfach, wir sprechen vielleicht sogar erst von einer Tradition, wenn die Bundesliga 5 bis 10 Jahre besteht. Und auch die Bundesliga, das will ich auch einfach nur mal, ist immer noch Pioniertum. Das ist immer noch, sind immer noch Pioniere. Alle, die hoffentlich dann demnächst, sei es jetzt 2021 oder im Laufe des Jahres oder nächstes Jahr, ich weiß nicht wann, ich habe da auch keine spezifische Meinung zu. Ich kann alles verstehen. Das muss ich ganz ehrlich, verstehen kann ich alle. Natürlich habe ich eine Tendenz, aber ich bin raus aus dem Vereinsmandat. Aber es wird immer noch eine Pioniersliga sein. Und da sind Pioniere am Werk. Ne? Das erste Mal Futsal strukturiert und Erfahrung sammeln und dann diese weitergeben an eine nächste Generation.
Ich glaube sogar, diese Wahrnehmung von Tradition ist auch eigentlich viel zu regional, als dass man sie als Kultur und Tradition titulieren kann, weil ich würde auch was viel breiteres und viel ganzheitlicheres darunter verstehen, vor allem flächendeckend. Und im Westen sagen wir wahrscheinlich, ja, UFC Münster, Schwerte, ja. Wobei da auch noch diese emotionale Seite von Schwerte noch, also man denkt, das war Schwerte als Traditionalist, der immer diese Stimmung gemacht hat und deshalb sind sie Tradition. Könnte aber auch ein neues Team kommen, was genauso viel Stimmung macht, aber in Berlin empfindet man keinen einzigen davon als traditionellen Verein, weil man überhaupt keinen Kontakt hat, so wie ich auch überhaupt keinen Verein aus Berlin oder aus dem Süden als Traditionsverein vielleicht bezeichne, aber nur, weil ich die Teams erst seit 5 Jahren auf der Landkarte habe, diese aber schon deutlich, einige Teams davon schon länger aktiv waren. Ja. Gerade in Berlin. Ja, wir reden von Berlin, ja. Die Liga, die war eben um das Jahr 2010, 2011 die größte Liga in Deutschland. Da sind viele Teams dabei, die seit, oder einige noch, viele nicht mehr, aber doch einige Traditionsvereine, die wir überhaupt im Westen überhaupt nicht kennen oder
genau,
von denen man noch gar nicht gehört hat.
Die man nicht wahrnimmt, weil man in seiner regionalen Blase ist. Und deswegen kann man diesen Begriff Tradition auch nur auf die eigene Region vielleicht beziehen, aber auf eine Bundesliga, diesen Begriff mit der Bundesliga in Verbindung zu setzen oder auf dieser Basis moralisch zu diskutieren, ist schwierig, weil das ist halt ein Totschlagargument am Ende des Tages. Was willst du jetzt gegen Tradition sagen? Tradition ist ja, das ist so, als würdest du Kinder töten, wenn du keine Tradition hast, gefühlt. So, also,
da gab es ja aber das Argument, das wurde auch in dem Bundesliga-Podcast mit, ich weiß mal, ob es mit Jan Regensburg war oder der erste Podcast, das Argument, man hätte für die Bundesliga-Qualifikation eine 5-Jahres-Wertung nehmen sollen, oder man muss jetzt eine 5-Jahres-Wertung nehmen, um traditionelle Vereine in die Bundesliga zu hieven. Und da muss ich sagen, das ist völlig falsch gedacht, denn wenn so eine 5-Jahres-Wertung, musst du vorher ansagen. Niemand kann jetzt um die Ecke kommen und jetzt eine 5-Jahres-Wertung. Das ist rechtlich nicht möglich. Aber was man machen kann, man hätte eben vor 5 Jahren ankündigen können, jetzt läuft die 4-Jahres-Bewerberfrist für die Bundesliga in 4 Jahren. Aber dann wäre ungefähr dasselbe passiert, was jetzt passiert ist, dass wieder die als nicht traditionell oder weniger traditionell wahrgenommenen Vereine wieder vielleicht sich durchgesetzt hätten, weil wieder mehr Kapital dort akquiriert worden wäre. Und am Ende hätte es vielleicht auch der OFC Münster, Holzpfosten, Schwerte und so weiter nicht geschafft, wenn man das 5 Jahre vorher ankündigt. Weil dann wäre das Rattenrennen langsamer gestartet, aber es wäre schon gestartet. Und von daher ist das Argument für mich, dass eine 5-Jahres-Wertung die vermeintlichen Traditionsvereine, die wir gerade diskutiert haben, überhaupt nicht vielleicht in der Art existiert, sondern alles sind gute Pioniere, wichtige Pioniere. Das hätte nichts an der letztendlichen Qualifikation oder sagen wir Leistungsstärke in dieser Saison geändert.
ja, und Tradition, wie wir merken, also auch alle, die diesen Begriff benutzen, das ist jetzt nicht irgendwie darauf basiert eine Kritik, sondern es geht nur darum, es ist ein subjektiver Begriff und wir sollten ihn nicht als Argument reinwerfen. Das ist eben ein subjektiver Begriff. Und jeder darf Tradition so wahrnehmen, wie er es wahrnimmt. Ich nehme es ja auch ursprünglich nochmal anders wahr. Das, was ich jetzt hier ausformuliere, ist eigentlich eine definitorische Ebene und eine Konsensebene am Ende des Tages. Und da will ich einfach nur sagen, das ist was sehr Subjektives, was sehr Regionales. Und alle sind für mich einfach nur wahnsinnig wichtige Pioniere, sei es 2006, was super geil war, dass da, oder 2004 sogar schon, Münster etc. Ich selbst bin 2006 mehr oder weniger in den Futsal reingekommen, habe es aber nicht mal auf Liga-Ebene gemacht, sondern nur als soziales Projekt und bin dann irgendwann 2010, 11 wirklich mit Jugendlichen da reingestartet. Aber was ich sagen will ist, all das, jeder, der jetzt heute noch einen Verein gründet, ist Pionier und wird Erfahrungen sammeln, die andere noch nicht haben, weil es noch eine ganz, der Markt noch gar nicht da ist oder die Welt, die Kultur noch nicht da ist. Und das ist für mich wichtig, dass wir halt die Futsal-Kultur, eine Community haben, aber wir haben noch keine bundesweite Kultur entwickelt, die, oder ja, Kultur ist auch wieder nur ein regionales Produkt am Ende des Tages. Also auch das ist ein soziologisches Phänomen in der Hinsicht, was man, oder sozial- und anthropologisches Phänomen, Kulturwissenschaft, was auch immer. Was ich sagen will, ist einfach nur, es ist stark subjektiv und regional betrachtet und jeder darf seine Tradition, seine Kultur so bezeichnen, wie er will. Man sollte sie aber nicht so vehement in die Diskussion mit einwerfen, weil es ist ein moralischer Schlusspunkt für vieles dazu. Dann heißt es wieder, oh, ich kann doch jetzt nichts gegen Tradition sagen. Es ist genauso, als würde ich mit Kindern argumentieren. Also das macht man ja gerne in der Politik. Sind Kinder häufig der Punkt, wo dann alle aufhören zu denken. Da heißt es dann, oh, da wurden Kinder getötet. Ja, und dann denkt man alle, das ist gut und böse. Und das mag ich nicht, wenn man zwischen gut und böse diskutiert, weil das ist alles sehr subjektiv. Da kann man natürlich auch jetzt die Kapitalisten, die Ökonomen und sonst was nehmen, ja, aber dann endet das in so einer flachen, oberflächlichen Kapitalismuskritik, die auch nichts wert ist in der Hinsicht. Auch das sind regionale.
Ich meine, man muss ja auch weiterdenken, wenn man die Kapitalismuskeule schwingt und oder das rhetorische Argument bringt, dass das den Futsal vielleicht zerstört, was jetzt kommt, aufgrund dieses Geld und diesen Pioniergeist hemmt, müssen wir uns auch vor Augen halten, dass die Bundesliga dem Futsal nutzen wird durch die mediale Aufmerksamkeit. Und dann sind wir wieder eigentlich bei derselben Ebene. Wir brauchen Pioniere, die den Bundesliga-Pioniergeist jetzt haben. Und wir brauchen Pioniere, die weiterhin den Breitensport-Pioniergeist behalten, um das Werk darunter zu stabilisieren, um weiterhin Deutsche in der Breite an den Sport zu führen. Und dann teilt sich das eigentlich. Aber ich würde auch sagen, du brauchst beide Schienen, die sich gegenseitig bedingen und sich gegenseitig fruchtbar sind.
Ja.
Deswegen ist der Kapitalismus in dem Fall auch nur Mittel zum Zweck, die Tradition zu stärken.
Ja, aber wovor ich immer warne, ist, dass sobald man, also es gibt ja hier und da Kritik gegenüber so eine Art dann herabwürdigendes Verhalten gegenüber Traditionsvereinen und so weiter und dann dieses von oben nach unten sprechen und so weiter und auch nicht zur Diskussion bereit sein hier und da.
Nicht gönnen.
Ja, man gönnt es denen nicht. Von unten nach oben wird nicht gegönnt und von oben nach unten wird herablassend vorgegeben. Und das sind habituelle Prozesse. Gut, der Begriff fällt mal wieder, aber was ich sagen will, ist einfach, davor möchte ich warnen. Jeder, der jetzt da auch in der Diskussion oder sich für die Bundesliga interessiert und auch Kohle hat, sollte echt Acht darauf geben, wo das Fundament der ganzen Sache steckt und dass auch das ein bedeutsamer Faktor ist. Und dass man hier tatsächlich in einen Konsens gehen muss und auch sich von seinem eigenen Ross mal runternehmen muss, um zu schauen, was ist der gesündeste Weg für den Futsalsport in Deutschland. Weil wenn du unten nichts hast, wird es oben auch nicht besser. Und das ist das Ding. Das möchte ich einfach nur sagen, dass hier nicht diese soziale Klassenspaltung entsteht, die ja durch den Kapitalismus dann gefördert wird, vielleicht hier und da. Aber das ist halt ein Missverständnis hier und da. Das ist halt eine subjektive Erfahrung in der Hinsicht. Und das ist eine Entwicklung, sobald man mal dann da oben ist, und diese Erfahrung macht man im Futsal halt sehr schnell, dass man oben ist, dass man dann auch irgendwie so nach außen hin arrogant wirkt. Ja, ich kenne das selbst aus Erfahrung, mir wurde das auch schon vorgeworfen. Dabei habe ich auch hier und da das schon auch absichtlich eingesetzt, damit mein Team nicht da irgendwie angegangen wird. Was ich aber sagen wollte ist, da sollte man sich einfach reflektieren. Das ist sehr wichtig, weil sonst kommt man nicht auf den Konsens. Sonst, wird von unten auch nicht noch nicht gefördert, sonst wird von unten auch nicht beigesteuert, wenn man nicht teilt.
Aber dieser Konsens ist sowieso schwer. Durch die Podcasts habe ich das ja gemerkt, wenn über Budgets gesprochen wird und dann eben alles von 50.000, 60.000 bis hoch zu 300.000 oder mehr im Raum steht, dann sind das Welten, die auf einmal aufeinander prallen. Pionierwelten weiterhin, wie du schon sagtest, aber mit völlig anderen finanziellen Voraussetzungen. Und ja, da finde ich den Konsens auch wichtig, dass man die andere Seite versucht zu verstehen, auch wenn es nicht einfach ist, diese Augen zu haben. Aber das ist eben dieses gemeinsame Projekt, das man da hat im Bundesliga-Bereich oder Nicht-Bundesliga-Bereich. Denn ohne den Unterbau, überleg mal, wir haben jetzt Corona. Ich erwarte ja sowieso, dass sich mindestens 10% der Vereine wahrscheinlich dann aufgelöst haben werden, wenn nächstes Jahr die Saison startet. Dann kommt dazu, dass ja aus jeder Regionalliga zwei mindestens nach oben gehen. Außer im Südwesten kann sein nur einer. So, was passiert also mit den Regionalligen? Was passiert mit den Landesligen darunter?
Ja.
Also einige können sich vielleicht, müssen der Norden, Hamburg, kann sein, löst die Landesliga Hamburg komplett auf und muss komplett in die Regionalliga gehen. In Berlin könnte es ähnlich passieren, obwohl da die Landesliga noch jetzt recht stark ist. Das ist auch noch interessant, was dann kommt aus den Regionalligen. Was wird daraus?
Ja, aber da möchte ich jetzt auch gerade noch einen Aspekt mit reinwerfen. Um ein gesundes oder in der Hinsicht auch ein gesundes Futsalsystem zu entwickeln, das ist ganz wichtig, dass man sich weder moralisch noch ökonomisch überlegen fühlt. Das ist ein subjektives Gefühl und wirkt.
Oh, sind rum 20 Minuten, Sebastian.
Ja, Wahnsinn. Aber was sagen? Ja, aber was sagen wir, dass man sich weder moralisch noch ökonomisch überlegen fühlt, weil das eben den Konsens verhindert. Und wichtig ist, dass die eine Seite die Perspektive der anderen annehmen kann, um zu verstehen, um sich zu bereichern, weil dann haben wir ein System, das nicht nur von unten nach oben denkt, sondern welches sich vernetzt, welches sich begünstigt, welches sich Nährboden schenkt. Das hört sich sehr romantisch an, aber es ist tatsächlich in der Netzwerktheorie und so weiter, kann man das erkennen. Sobald es aber Spaltung gibt, weil man sich besser fühlt, und das ist eine wichtige Reflexion für jeden, sei es moralisch oder ökonomisch, und am Ende fühlt man sich einfach als der Bessere, Klügere, was auch immer. Das sollte sofort reflektiert werden in einem Gespräch, damit Empathie entsteht. Und Empathie ist, glaube ich, das, was wir brauchen für Konsens. Und das könnte den Futsal in der Breite und in der Leistung am Ende des Tages richtig fördern. Und dann haben wir vielleicht da tatsächlich einen Wert für die Nationalmannschaft und wir haben für den Sport richtig geile, kreative Ideen und Auswüchse. Und Kultur, die entsteht. Das ist Kultur und keine Trennung. Und Trennung ist halt am Ende kein Kulturförderer. So ist es eben. Und da müssen wir Konsens finden. Und das war für mich nochmal wichtig, weil ich merke das in den Diskussionen aktuell. Ich habe mir die Podcasts, die Gespräche angehört, höre unterschiedliche Perspektiven und möchte einfach beide Seiten verstehen. Und sie sollten sich auch gegenseitig anhören und sich so gut es geht anpassen zueinander. Und dann findet man vielleicht einen dritten Weg, keinen Mittelweg, so davon spricht man, also kann man auch den Mittelweg nehmen. Im Buddhismus ist das zum Beispiel, ist das der mittlere Weg, den man geht. Aber einen weiteren Weg gehen, der dann am Ende wirklich alle zusammenhält und das ist dann am Ende Kultur. Und das wäre notwendig, damit wir aus einer Bundesliga nicht mit Ach und Krach durchgehen oder auch dann krachen, das ist auch sehr wichtig, weil Ökonomie ist ein wichtiger Punkt, aber wenn da nichts wächst, wenn nichts passiert und wenn die Pioniere ihr Wissen nicht weitertragen, dann verlieren wir Geschichte. Und Geschichte kann zu einem kulturellen Wegfall führen. Und das wird häufig vernachlässigt, wenn man nur nach Kennzahlen denkt. Und das ist, das sollte man beachten. Das ist mein Hinweis oder einfach nur mein Anliegen, was ich da äußere, weil ich merke das so ein bisschen in der neutralen Position aktuell. Und als Sennestadt hätte ich wahrscheinlich jetzt auch eher Moralkeule geworfen, ne? Was auch immer. So, ne? Wie auch immer, weil wir da auch nochmal eine ganz andere soziale Geschichte haben als Verein und kann aber alle Seiten verstehen und das ist sehr wichtig. Und das sollten wir hier bei Mr. Futsal auch vertreten, weil wir ja irgendwie fairen und
dieser Pluralismus ist ja wichtig, also dass man die verschiedenen Blickwinkel hat und wenn wir jetzt, ich finde das eigentlich ganz schön stehen zu lassen, Bundesliga-Pioniere geben und es wird eben diese Futsal-Breiten-Pioniere weiterhin geben, weil alle als Pioniergeist weiter eigentlich noch mit Unsicherheit kämpfen in verschiedensten Formen. Und gerade nach Corona, da ist man schon wieder auch mal zurückgeworfen im Pioniergeist. Also das wird noch ganz spannend und fand das mal eine ganz gute, ganz echt schönes Thema, das mal so abzuklopfen.
Ja, das war einfach meine Wahrnehmung aktuell im Diskurs. Super. Und ich denke, das war eine Halbzeit wert. Jetzt kommt eine.
Gute Halbzeit. Ja, ich muss erstmal hier wieder. So, die und die Uhr natürlich auch hier. Zack. Ich habe eigentlich zwei kleinere Themen, würde ich mal, wenn wir es schaffen. Schauen wir mal. Die eine Sache, das ist mir eine Sache, die mir auch in diesem Diskurs mit dem Bundesliga-Talk und auch mit Verein geredet. Und da bin ich mal deine Meinung mal gespannt zu hören. Wir reden ja immer darüber, sind die Vereine einmal finanziell bereit für die Bundesliga und sind sie organisationell oder strukturell bereit für die Bundesliga? Ich würde jetzt mal aus einer Erfahrung heraus auch in die Runde werfen, sind denn die Entscheider in den Vereinen so weit, so ein Projekt zu tragen? Sind sie reif dafür, ein Manager zu sein? In einer Liga, in der man stark zusammen kooperieren muss und in dem es stark um Konsens gehen wird und um gemeinsame Interessen. Ja, eine Interessengemeinschaft wird hoffentlich ja dann auch für die Bundesliga kommen müssen, weil die Vereine sich abstimmen müssen und nicht gegeneinander arbeiten. Und mir ist das so ein bisschen aufgefallen, gerade in den Gesprächspartnern, da doch an der einen oder anderen Stelle mal dann doch mal gefallen ist, ich würde gerne teilnehmen, aber nicht mit der Person. Und auch in den DFB-Meetings ist mir das aufgefallen, dass immer die gleichen 5 Leute nur sprechen, obwohl eigentlich da vielleicht 20 oder vielleicht weiß ich nicht, ob es 20 Vereine waren, aber mindestens 15 Vereine dort waren und gerade zu wichtigen Themen, Stichpunkt Zentralvermarktung, nur 5 Vereine diskutieren. Und das hat mich so ein bisschen überlegen lassen, wäre das bei einer Runde von der dritten Liga zum Beispiel genauso ruhig geblieben? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da Vereine rausziehen aus dem Diskurs, nur weil man auf einer persönlichen Ebene Probleme hat oder auch nicht in einem Meeting mit allen sich offenbaren will. Und ich stelle so ein bisschen in Frage, ob viele schon bereit sind, das zu verstehen, dass man jetzt reif werden muss, in den Diskurs gehen muss, weil wenn ich mich entziehe, dann wird auch immer die Person gewinnen, die im Diskurs präsent ist und dominant ist. Ja, so die Person wird dann ihre Entscheidung in den Meetings durchsetzen und wenn ich mich dann zurücknehme, gut, dann im schlimmsten Fall gibt es keinen Meinungspluralismus und die Meinung des dominierenden Gesprächsführers steht und kein anderer sagt was und ist aber schädlich für alle anderen. Weiß ich, wie so deine Erfahrung auch ist, was diese, nennen wir es, Diskursbereitschaft auf der Führungsebene betrifft, zwischen den Vereinen.
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil wir jetzt kurz vor der Bundesliga sind und es schließt ja auch an den Themenkomplex gerade an, irgendwie mit den Gesprächen suchen und seine Thesen vertreten, so würde man es vielleicht sagen, seine Thesen, seine Meinung vertreten können. Und dann auch andere Thesen aushalten. Und ich glaube, du sagst ja gerade, du hast da Erfahrungen, du hast ja, oder besser gesagt, mit Mr. Futsal haben wir ja etliche, also fast alle Bundesliga-interessierten Vereinen oder vielen eine Anfrage gestellt für diese Gesprächsbereitschaft. Und wie du schon äußerst, nicht alle waren bereit oder wenn, dann nur mit den und den Gesprächspartner. Also nicht, wo es vielleicht Konflikt gibt oder wo es halt andere Meinungen gibt. Das heißt, wir haben eine Meidung von Dialektik.
Also viele waren erstmal bereit, viele waren super bereit mitzumachen, hatten auch zeitliche Probleme, von daher nochmal erstmal auch ein Dank an alle Vereine, dass sie Lust haben, sich dem Ganzen zu stellen. Aber unter anderem ist es eben auch manchmal vorkommen, was du gerade beschreibst. Jetzt kannst du weitermachen.
Ja, genau. Also erstmal auch hier vielen Dank an die dabei sind jetzt aktuell oder dabei waren. Richtig cool. Deswegen, das habe ich als wichtige News auch mit eingebracht. Aber es gibt vielleicht, wir werden auch keinen Namen nennen, meine Güte. Es geht ja nur darum, dass man weiß, es gibt halt solche Perspektiven im Raum. Und das merken wir auch beim DFB dann. Ne? Also da gibt es halt bestimmt auch Strategen, die sagen, ne, ich sage jetzt nichts oder ich werde nichts sagen. Aber es ist jetzt die Frage, was hat das für eine Auswirkung auf das öffentliche Meinungsbild beispielsweise? Und da gibt es interessante Forschung aus der Kognitionsforschung und das kommt mir gerade in den Kopf, weil Framing ist halt ein großes Thema und das nennt sich die sogenannte Hypokognition. Das heißt, wenn du deine Meinung nicht in oder deine Thesen nicht in den öffentlichen Raum bringst, dann ist sie keine Alternative im Gedanken, wenn man so will. Also du musst erstmal verbalisieren im öffentlichen Raum, damit sie überhaupt in den Diskurs einbettet. Und das heißt, das Angebot, was wir gemacht haben bei Mr. Futsal, ist erstmal, dass sogenannte Hyperkognition entsteht. Das bringt deine These ein, egal ob sie widerlegt oder bestätigt oder was auch immer wird. Sie ist im Raum und sie wird andere erreichen. Sie wird zur Gedankenalternative anderer, die es hören und damit auch zur Handlungsalternative. Das heißt, es ist eine vertane Chance, weil das Gegenteil bewiesen ist mittlerweile. Bringst du deine Thesen nicht ein, nicht in den öffentlichen Diskurs, dann, das ist ja auch ein politisches Mittel, dass man über Dinge nicht spricht. Wer spricht schon gerne während Corona über bestimmte Themen? Ne? Also es ist halt aus dem öffentlichen Diskurs verdrängt. Und das ist phasenweise halt total fatal, vor allem jetzt in Vorbereitung auf eine Bundesliga, dass bestimmte Thesen nicht in den öffentlichen Raum kommen, dass vielleicht dort der DFB bestimmte Sachen nicht in den Raum wirft oder auch nicht wirklich einen Diskurs fördert vielleicht, auch wenn das eine Wahrnehmung sein könnte. Deswegen erstmal Mr. Futsal, wunderbar, finde ich erstmal hier richtig cool, als bin ja selbst beteiligt, aber was ich sagen will einfach, wir bieten an, Thesen reinzuwerfen. Aber wenn das nicht angenommen wird, dann gibt es die Prozesse der Hypokognition ohne Verbalisierung und damit verbundene Wahrnehmung im öffentlichen Raum, egal ob es passt oder nicht. Es wird keine Gedankenalternative und ohne Gedankenalternative kann es sein, dass es keine Handlungsalternative wird, weil es halt auch gar nicht im Gedanken der Menschen ist. Es wird auch nicht weiter diskutiert. Das ist das Ding. Und deswegen ist es wichtig, seine Thesen einzubringen und zu vertreten.
Ich finde auch, wenn Sie das Meinungsbild bestätigen, sind Sie genauso wichtig. Also wenn man sagt, hier das Thema, nee, ich sehe das so, wie es vorgeschlagen wird, auch das einfach in der Reihe nach dann zu sagen, damit auch das Bild sich vervollständigt. Weil was passiert, wenn man nicht seine Meinung klar äußert, dann haben wir das Problem wie letzten Mai. Ich weiß nicht, ob du es und auch die Zuhörer noch auf dem Schirm hattet. Ja, im Mai, das war nur fast schon fast ein Jahr her, noch nicht ein Jahr, war ja das Problem, dass es anscheinend Umfragen bei einigen Vereinen gab, ob die Bundesliga kommen sollte. Diese wenigen Vereine haben anscheinend dann das Signal gegeben, oh, wegen Corona und so müsste man verschieben. Und auf einmal wollte ja der DFB den Änderungsvorschlag einbringen, die Futsal-Bundesliga zu verschieben, was wir alle, wie viele Tage waren das? 5 Tage vom DFB-Kongress mitbekommen haben.
Weil man es eingebracht hat. Es wurde gepflanzt. Die Idee wurde gepflanzt. Also, wie nennt man das? Ja, gepflanzt. Und damit verbunden wurde sie dann im Gedanken des anderen in die eigene Welt aufgenommen. Und dem DFB, das ist nämlich ein Argument. Wenn man es von außen kriegt, das ist ein externes Argument. Das ist fundiert am Ende des Tages, weil es von einem Verein kommt, der die Welt, seine Welt wiedergibt. Und dann verarbeitet man das. Und da ich denke, dass das dann auch beim DFB ankommt. Und das hatten wir letztes Jahr, da waren jetzt, ich sag mal so, was wir schon vergessen haben vielleicht, hieß ja auch, dass wir letztes Jahr darüber diskutiert haben und gesagt haben, wir entscheiden dann zu Beginn des oder jetzt zur Jahreswende. Das hat der DFB auch nicht so eingehalten, ne? Weil wegen Corona wiederum diese erneute Sitzung, die da jetzt stattfindet, auf den April verschoben wurde. Das, was eigentlich im Dezember oder Januar beim DFB geplant war, Präsidiumssitzung. Und dann hat das sich jetzt in den April verschoben. Aber umso wichtiger ist jetzt im Vorlauf seine Thesen rauszugeben, damit These und Antithesen gegenüberstehen und eine Synthese entstehen kann, also wirklich damit verbundene Erkenntnisse, neue Perspektiven, Aufmerksamkeit entwickeln für bestimmte Aspekte, die wichtig sind in dieser Realität, die da draußen herrscht. Und so fehlt uns ein Stück Realität. Und das ist schade, wenn Menschen sich dann nicht trauen würde ich jetzt, oder auch strategisch denken, es wäre nicht wertvoll, sich da einzubinden, weil sie vielleicht mit der These auf Gegenwind stoßen oder sonst was. Und da hast du jetzt gerade am Anfang vom Management gesprochen. Und das ist aber auch der Grund, genau die Menschen, die ihre Thesen raushauen, auch wenn sie konträr sind, auch wenn sie ungehorsam sind, was auch immer, die kommen eher in Führungsebenen. Die werden halt angenommen, die sind eloquent, die sind aufdringlich, die sind die ergreifen Initiative und das ist tatsächlich in der Führungsforschung nachweisbar, dass das Menschen sind, die dann eher Verantwortungsbereiche übernehmen, auch wenn sie es vielleicht nicht können. Das ist ja auch fatal am Ende des Tages. Peter-Prinzip für alle.
Das ist gut, das gute Peter-Prinzip. Beförderung bis zur Unfähigkeit.
Genau, auch wenn sie es nicht können, weil es gar nicht das Merkmal ist, eloquent zu sein in der Führung, sondern vielleicht da vielleicht eher partizipativ zu denken und zu delegieren und gut zu führen in einer gewissen Art und Weise. Aber um hochzukommen, musst du Aufmerksamkeit reißen, musst du deine Thesen einbringen. Das kann auch scheiße sein, aber am Ende bleibst du im Hirn. Du bist eine Gedankenalternative. Und das ist schade, dass das jetzt nicht kommt und dass dann auch gesagt wird, das möchte ich nicht mit denen oder sonst was. Kann ja alles sein, aber das wäre halt für mich wenig professionell, leider. Das ist für mich wenig professionell.
Ja, ist halt schade, weil es kommt ja sowieso der Diskurs, der muss ja kommen. Man kann dem ja nicht entfliehen in dem Falle. Naja, wollen wir abkürzen mal, oder ich, ja, und sagen, Leute, komm, geht ein Diskurs, gerade in Meetings mit mehreren Vereinen, sei es jetzt eben auch Verbandsebene, wenn es jetzt darum geht, Saison ja, fortsetzen, nein, weiter, Qualifikation, DFB, wie auch immer.
Aber ich habe noch einen Verbindungspunkt. Ich habe noch einen Verbindungspunkt zum ersten Thema, zur Tradition. Denn wenn man jetzt persönliche Probleme mit Akteuren hat, ja, und deswegen keine öffentliche Vertretung oder Gespräche mit diesen wünscht, dann hat man auch wirklich keine Tradition, weil Tradition schlussendlich fundiert sein muss in Haltung, in Regeln und Selbstverständnis, dass durch die Vergangenheitserfahrung über Generationen argumentiert werden kann. Und das ist halt das Problem an der Vergangenheit des deutschen Futsals. Viele Vereine haben früher halt auch nur von heute auf morgen denken müssen, ne? So ist das eben. Aber mit der Bundesliga-Terminierung und spätestens jetzt mit den konkreten Vorgaben, da muss man zeigen, dass man fundiert arbeitet. Und leider, vielleicht sind aufgrund von Corona, das ist auch ein wichtiger Faktor, das muss diskutiert werden eigentlich. Aber wenn man es nicht reinbringt, wird es nicht diskutiert. Aber vielleicht sind wohl auch einige durch Corona nicht über ihr Hobby hinausgekommen. Und deswegen haben sie jetzt halt vielleicht keine Perspektiven, wie sie professionell die Zukunft gestalten können. Und dem fehlt dann Managementfähigkeit. Und das wollen wir schlussendlich über...
Ah, diese langfristige Perspektive, ne? Also, ja, genau. Es geht halt nicht nur um Kleinkriege und vor allen Dingen, was war in der Vergangenheit, sondern es muss halt jetzt zukunftsorientiert sein. Ja, wo wollen wir hin und wie kommen wir da hin? Ja. Und diese Kleinigkeiten aus der Vergangenheit, vielleicht waren es auch Großigkeiten, Kleinigkeiten und ja, Großigkeiten, die sind halt da.
Es verändert ja trotzdem... Das sind ja persönliche Aspekte dann, wenn man sagt, mit Akteur A möchte ich nicht sprechen, aber mit Akteur B möchte ich sprechen, weil man da irgendwie soziales Kapital so hat oder Beziehungen hat. Und die sind, man hat vielleicht Konflikte in der Vergangenheit. Dann würde ich ja, also ganz ehrlich, letztes Jahr, ich weiß noch, als ich mit Lukas da saß, wir kannten uns vom Spielfeld, dachten wir auch, was sind wir für Assis, aber im Gespräch haben wir gemerkt, ja, ich kann den verstehen und er kann mich verstehen und irgendwie haben wir Konsens. Und ich, auch wenn ich seine Meinung nicht immer vertrete, ich respektiere ihn einfach, weil er vertritt seine These und das ist enorm wichtig und erfolgreich am Ende des Tages. Und sowas brauchst du eigentlich in der Bundesliga. Und das wollen wir auch erfragen mit solchen Gesprächen. Was brauchen wir für eine professionelle Liga und wie sieht die aus? Und da müssen alle Perspektiven rein. Sonst hast du halt am Ende nur die Perspektiven und die führen dann am Ende, die machen dann den Maßstab. Und dann fragen sich alle, warum erreiche ich den Maßstab nicht? Ja, weil du ihn nicht gesetzt hast. Du hast deine These nicht angebracht. Du hast den Maßstab nicht angepasst durch deine These. Und das ist vertanes Potenzial. Das finde ich schade. Aber, wie gesagt, alle, die sich jetzt beteiligen, super geil. Ich freue mich richtig, dass wir da jetzt 6 und vielleicht sogar 9 Bundesliga-interessierte Vereine dann kriegen, die ihre Thesen und ihre Perspektiven äußern. Finde ich richtig cool, was richtig wichtig ist, weil sie wird am Ende des Tages. Diese Thesen werden im Raum sein und sie werden fruchten, mal mehr und mal weniger, aber am Ende kann auch nur so die beste Synthese entstehen. Mhm. Je mehr, desto besser.
Super. Hast du meine Zeit wieder für deinen Monolog benutzt? Ich fasse es nicht. Ja,
der Philosoph
Monolog hier. Also meine Zeit geklaut hier für meine Themen. Aber alles gut, waren ja auch echt eine Erweiterung der Gedanken. Deshalb zum zweiten Themenschwerpunkt, wenn ich so nennen kann, ist etwas, was vielleicht aktuell nur einige wenige Vereine betrifft. Im Thema Social Media gibt es jetzt echt bittere Entwicklungen bei einigen Vereinen, wenn man eben die Seiten aktuell sucht von Eintracht Braunschweig Futsal, Kaisers Jena Futsal, Fortuna Düsseldorf Futsal, sind diese Facebook-Seiten weg. Bei 1860 München war die Seite auch mal weg und ist jetzt im Neuaufbau leider wieder da. Denn es gibt anscheinend bei Facebook, wie auch immer, Algorithmen, die anscheinend Seiten dann sperren, auch wenn die Hauptvereine dahinter stehen. Und ich habe auch mit allen gesprochen, weil wir eben auch in Düsseldorf das Problem haben. Obwohl bei uns echt so eine Art Hacking-Fall wahrscheinlich vorliegt. Also das klärt sich gerade noch. Das ist auch noch was richtig Krasses. Also man kann echt nur jedem empfehlen, ja, gerade die jetzt in die Bundesliga gehen, sichert eure Social-Media-Sachen, nochmal Passwörter tauschen, weil es passiert jetzt uns allen. Und überleg mal den Super-GAU, was passiert, wenn diese Seiten dann, wenn das passiert in der Bundesliga. Und es ist wohl wirklich so, dass auch einige Vereine es anwaltlich probiert haben, mit ihrem Basisverein, also schon mit einer Gewichtung, da bei Facebook entweder auch blaue und graue Haken zu erwirken, das sind ja diese Verifizierungen, was dann auch teilweise nicht geklappt hat, oder was nicht geklappt hat, das hat aber auch noch nicht jeder probiert und auch nicht weitergekommen sind mit Anwälten, sondern die Seiten bleiben gesperrt oder sogar teilweise komplett gelöscht, ist alles weg. Es ist wirklich ein Riesenproblem und andere sind davon aber noch verschont. Und ich frage mich, ob es daran liegt, wenn man eben so einen Basisverein hat, einen bekannten Basisverein, der wahrscheinlich so ein blaues Häkchen hat, dass man bei so einer Futsalabteilung es einmal im Namen gut abgrenzen muss, dass es nicht auf den ersten Blick sichtbar ist und auch im Logo eine deutliche Abgrenzung macht, dass auf jeden Fall so Algorithmen nicht zuschlagen können. Aber ich finde es halt, das Thema, deshalb wollte ich es mal aufwerfen, so erschreckend wie eben diese Macht der Algorithmen.
Ja.
Da testet manuell niemand irgendwas. Das wird gelöscht und dann willst du das zurücklöschen. Ja, das geht aber nicht so einfach.
Das würde ich nennen, ist technokratischer Schrott. So ist es einfach. Das ist wiederum, das ist Bürokratisierung auf technokratischer Ebene, also mit Technik. es wird nicht mehr wirklich verstanden, es wird nur noch gemacht. Es wird nicht der Einzelfall betrachtet, es wird nur noch gemacht. Und das ist wirklich, ja, überhaupt nicht fördernd in einer gewissen Art und Weise. Vor allem, wenn du von Algorithmen sprichst, die dann da wirklich, nur weil es Ähnlichkeiten gibt, ne, du heißt dann Fortuna Futsal und nicht Fortuna Düsseldorf oder sowas, und dann sieht man das Logo und das ist nicht ganz geändert und das müsste dann vielleicht sogar farblich geändert werden, was auch immer. Aber bei St. Pauli, weil sie ihren Namen St. Pauli ausschreiben und das Logo ändern, bleibt es. Das deutet schon auf so ein Algorithmus-Problem und damit verbundener technokratischer Schrott.
Ja. Auch bei den HSV Panthers ähnlich. Da wurde auch noch nie was gesperrt oder gelöscht.
Neues, anderes Logo, Namen erweitert mit einem Eigennamen, sehr wichtig. Nicht nur Futsal dahinter, es reicht auch nicht Futsalabteilung, sondern Eigennamen mit reingebracht. Das ist clever. Das ist Algorithmus störend, wenn man so will, oder genau. Nicht auch. Man erweckt keine Auffälligkeit.
Das ist der Kampf gegen Algorithmus. So wie kannst du dich da irgendwie anscheinend tarnen, einmal im Bild, denn der Algorithmus liest eben die Farbinformation aus Bildern aus und kann dann schon über den Mittelwert erkennen, gut, ist das jetzt das HSV-Logo, ist das das Logo von 1860 oder wen haben wir noch? Hertha hatten wir mal, wir hatten nochmal Eintracht Frankfurt für alle, die jetzt neu dazu kommen. Wir hatten die alle mal im Futsal übrigens, dürfen wir nicht vergessen.
Schumacher oder wie hieß er nochmal?
Ja, genau. Schumacher. Ach,
auch ein Pionier, ne?
Auch ein Pionier, ganz stark in Hessen damals.
Grüße hier.
Kosmos Höchst, dann Eintracht Frankfurt. Ja. Und Hertha BSC, Werder Bremen war auch schon von den Großen mal dabei. Wen haben wir denn noch gehabt? Wer von traditionsreich?
Also Hannover 96 gibt es ja immer noch, ne?
Ah, Hannover, genau. Hannover 96 gibt es. Die Seite ist auch noch online, da habe ich heute auch schon nachgeschaut. Da ist das Logo aber auch ein bisschen kleiner, ist nicht komplett das Logo, wie es bei uns war oder bei Braunschweig. Stimmt, da waren doch mal ein paar Traditionsfußballvereine. Mehr schon im Futsal, die leider ja ausgestiegen sind. Ne?
Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile, bei einem großen Fußballverein zu sein, Bekannten, wirklich auch eine Marke zu sein. Das hat durchaus Vorteile natürlich, aber auch Nachteile in Sachen Medienarbeit dann, wenn es um solche dummen, dämlichen Algorithmen geht.
Genau.
Und da hat man dann einen Vorteil als eigenständiger Futsalverein natürlich. Ne? So, und,
bei Jans Regensburg, weiß ich auch nicht, ob das jemals vorkommt. Die haben ja auch das, die Sache. Ingolstadt ist übrigens auch im Futsal, ne? Ingolstadt.
Ja.
04, FC Ingolstadt.
Ist auch Ist auch mittlerweile ein Konzernverein. Ne?
Ja, ja. Aber ist auch im Futsal. Also von daher ja, genau. Ist eben auch da in der Bayernliga aktiv. Vergisst man vielleicht, weil die jetzt auch, die sind gar nicht so neu, aber man hat die überhaupt nicht auf dem Schirm, wenn ich nicht wie ich meine Futsal, ich mache ja mal diese Futsal-Landkarte, dann entdecke ich auch immer wieder mal den FC Ingolstadt, die Schanzer, wie die sich ja selber nennen. Denke auch jedes Mal, ach ja, stimmt, die gibt es ja da auch noch. Ist auch nochmal interessant.
Der Wuppertaler SV, Futsal ist auch noch online.
Genau, also irgendwas gibt es da mit den Algorithmen, aber wahrscheinlich liegt auch an der Reichweite der Hauptseite. Oder es kann natürlich auch manuell sein, dass Leute Anschuldigungen schicken, keine Ahnung.
Ja, genau, aber
oder
dann.
So Hacking,
dann,
so Hacking
dann greift halt strukturelles Denken oder strukturelle Mechanismen wie ein Algorithmus, der dann nach Strukturen und Kategorien entscheidet und nachher nicht mehr situativ entscheidet. Das ist dann, da kann eine Beschwerde reinkommen. So, wenn sich jetzt ein Fußballfan von Fortuna Düsseldorf beschwert dass, und keinen Bock auf Futsal hat, und dann kann der Algorithmus darauf aufmerksam werden, vereinfacht gesagt. Und dann hast du.
Wie der Medienalgorithmus von Atletia auf uns aufmerksam
wurde. Atletia, genau, unser Lieblingsvertreter des DFB.
So, da sind wir ja fast Punktlandung hier. Das war's.
Hatten wir das schon mal, dass wir zum Abschluss, zur
Schlusssirene. Nee, Punktlandung? Nee, tatsächlich sensationell. War alles geplant. Ich habe das.
die Uhr lief, also ich sehe die Uhr nie deswegen, also ich habe keine Ahnung.
Ja.
Von daher, geil.
Ja, Sebastian, haben wir doch heute wieder ein paar Themen abgearbeitet.
Ja, war
interessant. Kulturperspektive verbunden mit Tradition und auch
aktuellen Diskurs mit reingenommen.
Sehr schön, ja.
Und Medien und die Probleme der großen Fußballvereine.
Beim nächsten Mal, wenn wir uns beide hier sprechen, ist übrigens die Lizenz zu Ende, die Lizenzeinreichungsfrist.
Dann können wir richtig spekulieren. Spekulieren können wir dann richtig.
Vielleicht, wir müssen an die Daten kommen. Wir müssen wissen, wer direkt in
diesem
Pool ist.
Lieber DFB, was ist mit eurer Umfrage? Ich will die Ergebnisse haben. Ich will das unbedingt sehen. Warum habt ihr so eine Umfrage? Warum muss ich meine, ich will doch selbst als Teilnehmer einer Umfrage die Ergebnisse kennen. Also ich habe dran teilgenommen. DFB, ich oute mich hier, ich habe dran teilgenommen. Und ich möchte die Ergebnisse sehen. Das ist mein Wunsch.
Die Ergebnisse der groß angelegten Amateur- Umfrage übrigens, die wurde veröffentlicht, die Ergebnisse.
Ja, dann würde ich jetzt sagen, ich wünsche mir auch die Futsal-Ergebnisse.
Ja.
Wären sehr interessant, um daraufhin auch so für uns, für die Futsal-Community und alle Interessierten im Sport, im deutschen Sport, die vielleicht mal für Futsal sich interessieren werden, so ein bisschen zu sehen, was kann man daraus nehmen. Wir haben da zwar schon drüber diskutiert und wir haben gesagt, da hat halt auch seine Grenzen, diese Fragestellung, aber mit den Antworten könnte man spekulieren.
Ja, Sebastian, dann beginnen wir mal und warten bis zum nächsten Mal, wenn dann alles feststeht. Ja, dann macht ihr mal eine schöne Woche.
Ja, wünsche ich dir und wünsche ich allen Hörern auch. Kommt gut in die neue Woche oder habt einen schönen Sonntag, je nachdem, wann es hier jetzt gerade gehört wird. Lasst es euch gut gehen.
Genau, alle Gute an.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.